Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir können uns ja noch daran erinnern, dass wir im letzten Jahr im Dezember damit begonnen haben, das kleine Büchlein Rutsch uns vorzunehmen. Und wir haben ja damals im Dezember mit dem ersten Kapitel begonnen und wollen uns heute das zweite Kapitel vornehmen. Ich möchte zunächst einmal dieses Kapitel vorlesen, also Rut 2. Da hören wir Folgendes. Es war auch ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi, von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas, der war ein angesehener Mann. Und Rut, die Moabitin, sprach zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dem ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Die ging hin, kam und las auf, den Schnitter nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam ihm von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knechte, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Lande der Moabiter. Denn sie sprach, lass mich doch auflesen und sammel unter den Garben den Schnitter nach. Und ist also gekommen und da geblieben vom Morgen an bis jetzt, und hat nur wenig ausgeruht. Da sprach Boas zu Rut, hörst du es, meine Tochter? Du sollst nicht gehen, auf einen anderen Acker aufzulesen, und gehe auch nicht von ihr weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so gehe hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu mir ihm, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir angesagt, alles, was du getan an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und bist zu meinem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuversicht hättest. Sie sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin noch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Boas sprach zu ihr, da Essenzeit war, komm hierher zu und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter, er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und da sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Garben lesen und beschämt ihn nicht. Auch von den Garben lasst etwas übrig und liegen, dass sie es auflese, und niemand schelte sie darum. Rut also las auf dem Felde bis zum Abend und klopfte die Ehren aus, die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog sie hervor und gab ihr, was übrig gehalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist. Sie aber sagte zu ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hätte, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er dem Herrn, denn er hat all seine Barmherzigkeit nicht abgewendet von den Lebendigen und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann steht uns nahe und ist unser Erbe. Ruth, die Moabiterin, sprach, er sprach auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegermutter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir niemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue. Also hielt sie sich bei dem Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte beendet war, und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir möchten dich jetzt herzlich bitten, dass du uns Herzen und Ohren öffnest, und wir danken dir, dass du es bist, der uns jetzt dieses Wort aufschließt, und dass du uns sagen willst, was wir aus diesem Text auch für unser persönliches, für unser geistliches Leben mitnehmen dürfen in diese neue Woche. Und so wollen wir dir alle Ehre geben, dich loben und preisen und dir immer wieder Dank sagen. Amen. Liebe Geschwister, erinnern wir uns noch an das Schlüsselwort aus Ruth 1. Es war das Wort Umkehr. Umkehr auf einen Ort hin, der eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich Bethlehem. Bethlehem, der Ort, an den die Naomi wieder zurückgekehrt ist. Bethlehem, der Ort, für den sich Ruth entschieden hat. Und Bethlehem, der Ort, der immer wieder Menschen zur Entscheidung ruft, Moab oder Bethlehem gegen oder für Jesus Christus. Und jetzt sind wir in Ruth 2. Und wieder haben wir ein Schlüsselwort. Es ist das Wort auflesen oder sammeln. Und wenn ich richtig gezählt habe, taucht es insgesamt 12 Mal in diesem zweiten Kapitel auf. Und damit ist das Thema der Ernte angesprochen. Und wir wollen uns heute Morgen die Frage stellen, was haben diese beiden Frauen während dieser Gerstenernte, während dieser Weizenernte erlebt? Die Naomi, die wieder in Bethlehem ist, die Ruth, die erstmals in Bethlehem ist, und Boas, der hier jetzt zum ersten Mal auftaucht und schon immer in Bethlehem ist bzw. war. Also zunächst mal die Naomi, die wieder in Bethlehem ist. Und wir sehen ja, dass selbst die individuellen Fehler der Leute Gottes, so wie diese Fehler hier bei der Naomi, für unseren lebendigen Gott überhaupt kein Hinderungsgrund sind, seine Geschichte souverän und vollkommen unabhängig durchzuführen. Die Geschichte mit jedem Einzelnen und die Geschichte auch natürlich mit seinem Volk. Und kommen wir jetzt zu der Naomi. Nochmal diese Frage, war es klug wirklich aus Moab auszusteigen, da wo sie eigentlich gar nicht hingehören sollte und da wo sie eigentlich gar nicht hingehen sollte, um wieder zurückzugehen nach Bethlehem? Wir müssen uns diese Sache natürlich mal so ein bisschen vorstellen. Da sitzt jetzt die Naomi mit ihrer Schwiegermutter in Bethlehem. Und wir wissen auch, dass sie sich mit ihrem trotzig verzagten Herzen Mara nennt. Sie ist also bitter geworden über diese ganze Zeit auch in Moab. Und jetzt auch, wo sie in Bethlehem wieder ist. Und all die Leute, das kann man sich gut vorstellen, zeigen mit dem Finger auf Naomi und sagen oder denken, das hat sie nun davon, dass sie diesen Weg gegangen ist. Und nun sitzt sie hier wieder und zudem noch mit einer heidnischen Schwiegertochter, zudem noch Witwe, keine Söhne, die sie in irgendeiner Weise also versorgen kann. Sie kann also gar nichts machen, die Naomi. Die Umstände sind auch nicht gerade vielversprechend. Die Bankkonten sind leer. Die Möglichkeiten, tja, so gut wie null. Sie hat keine Lobby. Sozial ganz, ganz, ganz weit unten. Und da stellt sie sich schon die Frage, da stellt sie sich wirklich diese Frage, hätte ich das tun sollen, aus Moab zurückzukehren, was habe ich jetzt eigentlich davon? Und liebe Geschwister, das war doch genau die Frage, die Sie gestellt haben, als Sie durch das Rote Meer gezogen sind. Kurz nachdem Sie da durch das Rote Meer gezogen sind. Anfangs die große Euphorie. Wir haben Wunder erlebt mit Gottes. Das Meer wurde geteilt. Das ägyptische Heer wurde vernichtet. Ertrank in den Gewässern. Und dann zogen sie durch die Wüste, der Speiseplan inzwischen einseitig. Und dann kommt diese Frage, war es klug? War es wirklich klug, dass wir aus Ägypten herausgezogen sind? War es dort nicht doch besser? Ja, und diese Frage wird sich die Naomi immer wieder mal gestellt haben. War es wirklich klug? Und wir wissen ja, dass die Naomi jetzt im Grunde genommen eigentlich keine Option mehr hat. Und so geht sie auch auf die Bitte ihrer Schwiegertochter ein, auf irgendeinem Acker da arbeiten zu dürfen. Auch wenn sie vielleicht ahnt, was ihrer Schwiegertochter da passieren kann. Die Großgrundbesitzer könnten sie vom Acker scheuchen. Nicht die Knechte könnten sie als Freiwild dementsprechend behandeln. Die Mägde könnten sie mobben. Und vieles andere mehr wäre noch denkbar. Und die halbwegs wenigen Frommen, die sich dann notwendigerweise an das mosaische Gesetz halten, ja, die werden sie notwendigerweise dulden. Das ist das Szenario, was sie sich da vorstellt, was unter Umständen passieren kann. Und jetzt erlebt die Naomi, dass der lebendige Gott sich wirklich um sie kümmert. Und wie endet Ruth 2? Haben wir es noch im Ohr? Wie endet Ruth 2, dass sie auf einmal wirklich sagen kann, ja, der Barmherzige hat uns doch gesegnet. Der Barmherzige hat uns eben doch nicht vergessen. Er hat uns wirklich Güte und Freundlichkeit erwiesen. Und sie erlebt ein Wunder nach dem anderen. Dass der Ruth nicht zugestoßen ist, dass er einem freundlichen Großgrundbesitzer begegnet ist und dass sie sogar noch mit nach Hause nimmt, auch für ihre Schwiegermutter. Und der Naomi gehen dann noch die Augen über, als sie erfährt, wer dieser freundliche Großgrundbesitzer ist. Und da merken wir, wie wirklich eine trotzig verzagte Seele wieder aufatmet. Und so wird letztendlich, am Ende von Ruth 2, wird aus der Mara, aus der Bitteren, wird wirklich wieder die Naomi, die Liebliche, so wie das übersetzt heißt. Ja, das ist das, was die Naomi erlebt hat, die wieder in Bethlehem ist. Und was ist jetzt mit der Ruth? Mit der Ruth, die zum ersten Mal in Bethlehem ist. Was erlebt sie? Was erfährt sie? Was passiert, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt? Was passiert da, wenn er da zum ersten Mal Jesus Christus wirklich begegnet? Und was sagt die Ruth hier in unserem Text mehrere Male? Ich will Gnade finden. Ich will Gnade finden. Und das meint natürlich in erster Linie einmal ein wirtschaftliches Auskommen, was natürlich verständlich ist, was man wirklich nachvollziehen kann. Dass sie wirklich eine Chance bekommt, ihr Leben und das Leben ihrer Schwiegermutter in Bethlehem irgendwie hinzubekommen. Denn sie sieht ja auch, dass ihre Schwiegermutter zu resignieren droht. Das sieht sie wirklich. Und so wird sie da initiativ. Und das ist auch interessant, wie sie da vorgeht. Sie ist da in keiner Weise irgendwie aufdringlich, aber sie ist doch sehr beherzt, sehr mutig und sehr tapfer. Und so zieht sie also wirklich los, um ein entsprechendes Feld da zu finden. Und dadurch, dass sie da loszieht, scheut sie sich auch in keiner Weise ihre Armut zu zeigen, dass da also niemand da ist, der in irgendeiner Weise sie und auch ihre Schwiegermutter da versorgen kann. Und was die Ruth natürlich nicht weiß, worauf sie sich mit dem Gott Israels da einlässt, das weiß sie nicht. Der lebendige Gott. Und das ist ja so faszinierend zu sehen, der das ganze Katasteramt unter sich hat, der jeden Acker mit den entsprechenden Grundstücksgrenzen kennt, der jeden Eigentümer kennt, der über alle Eigentumsverhältnisse Bescheid weiß. Das ist schon faszinierend, also zu sehen. Und jetzt läuft diese Rut über die Felder von Bethlehem. Ja, und jetzt heißt es so wunderbar in Vers 3, und es traf sich so, oder man kann auch sagen, es fügte sich so, dass das Feld dem Boas gehörte. Das ist es doch, liebe Geschwister. Das ist doch jetzt die Führung Gottes. Und wenn wir so an Führung Gottes denken, dann hoffe ich, dass uns da so einige Geschichten einfallen, wo das ganz besonders deutlich wird, die Regie, die Führung Gottes. Und natürlich erinnern wir uns sofort an die Josefs Geschichte. Man steht ja zunächst mal ganz ohnmächtig daneben und denkt, da muss doch der lebendige Gott eingreifen, wenn er sieht, dass da so etwas Widerwärtiges passiert, dass die Familie da ihren eigenen Bruder da für einige Euros verscherbelt und als Sklave auf den Markt wirft. Und der lebendige Gott, er lässt es laufen. Er lässt es laufen. Und dann kommt der Josef mit Ach und Krach in Ägypten an. Und man denkt doch, dass der lebendige Gott jetzt eingreifen wird, damit dieser Teenager in der Fremde doch wenigstens zurechtkommt. Und dann gerät er in die Mühlen der Justiz und kommt nicht mal für ein paar Wochen ins Gefängnis. Nein, für ein paar Jahre landet er im Gefängnis. Bis man begreift, dass hinter allem der lebendige Gott steckt, dass er hier Regie führt. Und dann geht uns natürlich auch die Tür auf zu der ganzen Esther-Geschichte. Und man fragt sich auch da, was ist das für eine krankhafte Abteilung da, dass da eine junge Jüdin in dem Harem des Großkönigs dafür, ich glaube, fast für ein Jahr da zurechtgemacht wird. Ja, natürlich für die Heirat, aber auch für entsprechend andere Dienste. Bis man auch hier begreift, dass der lebendige Gott da Regie führt. Dass diesem lebendigen Gott wirklich alles dient, alle Systeme, alle Zeiten, alle Möglichkeiten, alle Mittel, alles Personal, alles Große, alles Kleine, absolut alles dient ihm. Und ich denke, das kann gerade für unser geistliches Leben wirklich ein ganz, ganz großer Trost und eine ganz, ganz große Hilfe sein, wenn auch in manchen Lebenssituationen gewisse Weichenstellungen Gottes für uns überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Wo wir so den Eindruck haben, dass wir vermeintlich in Zufällen ausgeliefert sind, aber dann, liebe Geschwister, daran denken dürfen, dass auch in den aus unserer Sicht vermeintlichen Zufällen Gott wirklich zum Ziele kommt, wirklich Gott seinen Plan souverän da durchführt. Und bei der Rut braucht der lebendige Gott ja noch gar nicht mal so viel zu machen. Er braucht kein Meer teilen. Er braucht nicht mal für eine gewisse Zeit die Sonne stillstehen zu lassen. Er braucht auch keinen Engel vorbeirauschen zu lassen. Er braucht auch nicht das Weltall neu planen. Er braucht doch nur die Rut so schieben, dass sie zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Acker ist. Mehr braucht er nicht zu machen. Also normalerweise eine ganz normale Wegführung Gottes. Nichts Dramatisches, nichts Exzentrisches, nichts Besonderes, nichts Herausgehobenes. Eine ganz profane, normale Wegführung Gottes. Und das ist ja das Faszinierende an dem Buch Rott, dass Gott mit seinen Worten hier überhaupt nicht auftaucht, aber doch die ganze Zeit da ist. Das ist das Faszinierende an diesem Buch. Aber diese Art von Wegführung Gottes, die normalerweise so in unserem Kulturkreis der Fall ist, ist aber nicht weniger wert, als wenn jemand von einer Engelerscheinung zur nächsten geführt werden muss und der lebendige Gott sein ganzes Personal damit ins Boot schicken muss, damit derjenige zum Ziel kommt, damit derjenige zum Glauben kommt. Also diese Art der Wegführung Gottes ist nicht weniger wert. Es muss nicht immer was Dramatisches, Besonderes sein. Und solche ganz profanen Wegführungen Gottes sind zum Beispiel die Bekehrung der Lydia. Da ist ja auch nichts Großartiges passiert. Gut, die beiden haben darüber nachgedacht, wo gehen wir hin, wo predigen wir, aber es war nichts Großartiges, ganz Normales. Und ich denke auch, das, was dem Apostel Paulus passiert ist auf seinen Missionsreisen, dass ihm zweimal gesagt wurde, dass es ihm der Geist verwehrte. Und wir fragen uns natürlich, wie hat er das gemerkt? Hat das Herz schneller geschlagen? Ist der Adrenalinspiegel gestiegen? Ist er nervöser geworden? Hat er früh morgens Jesus Christus gesehen, der ihm gesagt hat, tu das nicht, mach das nicht? Höchstwahrscheinlich ganz normal. Ganz normal. Wir würden vielleicht heute sagen, hat kein Visum bekommen. Damals konnte man auch nicht so ohne weiteres von einer römischen Provinz in die nächste gehen. Also auch wahrscheinlich ganz normal gelaufen. Also die Ruth, das haben wir jetzt gerade gehört, bei ihr hat es sich jetzt wirklich so gefügt, dass sie ausgerechnet auf dem Feld, auf dem Acker landet, nicht welches dem Boas gehört. Und jetzt wird bei der Ruth wieder dieser beherzte Wesenszug wird wieder sichtbar. Und zwar, sie beschränkt sich jetzt nicht, das haben wir ja in dem Text auch gehört, sie beschränkt sich also jetzt nicht nur auf das normale Armenrecht. Sie ist ja bisher immer so in der dritten Reihe da mitgelaufen. Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, ist jetzt ein kleiner Exkurs notwendig, was die Agrarkultur der damaligen Zeit, die Agrarkultur in der Richterzeit war. Um wirklich zu verstehen, was hat es jetzt mit dieser dritten Reihe, beziehungsweise was hat es mit diesem Armenrecht auf sich? Da ist zunächst mal dieser Boas, ein sehr angesehener, ein sehr wohlhabender Mann, ein Großgrundbesitzer. Und der hatte natürlich ein großes Heer an Personal, was sich jetzt in unterschiedlichen Gruppen aufteilt. Die eine Gruppe, das sind die Knechte inklusive Vorarbeiter, die Ernte einzubringen haben. Und dann kommt die zweite Riege, die zweite Gruppe, das ist die Mägdeabteilung, die das schon einmal von den Knechten grob gesammelte Getreide dazu bündeln, binden mussten. Und wer ist jetzt diese dritte Reihe, diese dritte Gruppe? Das sind normalerweise die, die man eigentlich gar nicht auf dem Feld haben will, aber die man halt nach dem mosaischen Gesetz dulden muss. Und jetzt kommt das Armenrecht mit ins Spiel. Wen das interessiert, der kann das nachlesen im dritten Buch beziehungsweise im fünften Buch Mose. Und zwar im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 9, wen das interessiert, ich sag mal jetzt eben diese drei Stellen. Also 3. Mose 19, Vers 9, dann im 3. Mose, Kapitel 23, der Vers 22, also 3. Mose 23, Vers 22 und 5. Buch Mose, 24, Vers 19. Da kann man das also alles nachlesen. Und da sagt Gott nämlich Folgendes. Du sollst den Acker so führen, dass wenn diese dritte Reihe, von der wir gerade gesprochen haben, wenn diese dritte Reihe kommt, dass du nicht so aufliest, dass diese überhaupt nichts mehr finden. Du sollst es sogar so machen, dass du überhaupt keine Nachlese mehr hältst. Das heißt, dass du nach der Ernte dein Personal nicht noch einmal auf den Acker, auf das Feld schickst, um auch noch den letzten Halm, um noch das letzte Körnchen da aufzusammeln. Ja, du sollst es sogar so machen, dass, wenn, oh Schreck, ein Bündel vergessen sein sollte, du keine mehr auf das Feld schickst, um dieses Bündel einzuholen. So sollst du es machen, so sagt es Gott also im Buch Mose. Und jetzt ist es so, jetzt bittet die Ruth um mehr, als ihr nach dem Armenrecht zusteht, was ihr aber der Vorarbeiter nicht gewähren kann. Und wir haben ja in dem Vers, ich glaube der Vers 7 ist es, da haben wir ja gelesen, lass mich doch auflesen und sammeln zwischen den Garben. Das ist es, was sie also möchte, die Ruth. Der Vorarbeiter konnte es ihr nicht gewähren, aber es wird ihr gewährt durch den Boas. Und das klingt doch irgendwie neutestamentlich. Das klingt doch irgendwie sehr neutestamentlich. Wir kennen doch dieses Wort, bittet. So wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan, und suchet, so werdet ihr finden. Jesus Christus, der sich wirklich gerne, gerne, gerne bitten lässt. Aber was wir auch hier von der Ruth für unser geistliches Leben lernen können, ist Folgendes. So beherzt sie das jetzt in Anspruch nimmt, was über diesen normalen Armenrecht hinausgeht, so selbstverständlich ist für sie das überhaupt nicht. Denn es versetzt sie in Staunen und bringt sie zur Dankbarkeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger geistlicher Grundsatz für unser persönliches Leben. Denn da, wo Gnade Gottes als Gnade erkannt wird, da löst es immer Erstaunen und Dankbarkeit aus. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Höhepunkt von Ruth 2, nämlich das Zeugnis, das über sie ausgestellt wird. Und zwar in den Versen 11 folgende. Da sagt der Boas: Es ist mir angesagt, alles, was du hast getan an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und bist zu meinem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuversucht hättest. Liebe Geschwister, was ist das für ein Kontrast? Was ist das für ein Kontrast zum Verhalten des Volkes Gottes in der damaligen Zeit? Und auch sonst. Und wir wissen ja, das Ganze spielte sich ja so in der Richterzeit ab. Und wir wissen ja, was für eine Zeit die Richterzeit gewesen ist. Was ist das wirklich hier für ein Kontrast zum Verhalten des Volkes Gottes in der damaligen Zeit? Was ihm, dem lebendigen Gott, immer wieder weggelaufen ist. Und das war ja die Klage. Das war ja die Klage der großen Propheten, dass sie gesagt haben, äußerlich habt ihr alles. Macht ihr euren ganzen frommen Zirkus. Aber eure Herzen sind fern von Gott. Eure Herzen sind fern von Gott. Und das war ja das Grundproblem des jüdischen Volkes, was auch hinterher der Apostel Paulus zum Beispiel im Römerbrief ausgedrückt hat, im Kapitel 2, in dem Vers 28. Jetzt mal an dieser Stelle etwas vereinfacht ausgedrückt. Verlasst euch nicht auf eure äußere Volkszugehörigkeit, sondern ihr braucht eine innere Zugehörigkeit. Verlasst euch nicht auf eure äußere Volkszugehörigkeit, sondern ihr braucht eine innere Zugehörigkeit. Und das, genau das ist ja auch so ein Thema, das ist auch so ein Thema in der christlichen Gemeinde heute, dass man der Gefahr unterliegt und dass man sagt, dass man den christlichen Glauben, das Christsein an äußerlichen Formalismen festmacht, so festmacht, dass man dann sagt, dass derjenige wirklich ein Christ ist. Und solche äußerlichen Formalismen können sein, was weiß ich, Taufe, Konfirmation, Gottesdienstbesuch, Engagement, Spende, Kleiderordnung, Abstinenz von gewissen Dingen und anderes mehr. Dass man an solchen äußerlichen Dingen festmacht oder nur an solchen äußerlichen Dingen festmacht, dass derjenige ein Christ ist. Und in dieser Gefahr steht man immer wieder. Und die Ruth, die zeigt uns jetzt auf dem Hintergrund des Buches der Richter, dass sie mit Äußerlichkeiten nicht auftrumpfen konnte, dass sie schon immer zum Volk Gottes gehörte, sondern dass sie es wirklich vom Herzen her auslebte. Und das wurde sichtbar an der ganz bewussten Entscheidung, aus Moab herauszutreten und sich dem Gott Israels zuzuwenden. Das zeigt uns die Richter. Das zeigt uns die Ruth, dass sie wirklich in keiner Weise auftrumpfen konnte. Nicht, dass sie also schon immer zum Volk Gottes gehörte. Aber sie hat es vom Herzen her ausgelebt. Dass sie gesagt hat, ja, ich wende mich diesem Gott Israel zu. Und wir können uns doch vorstellen, dass die Ruth nicht mehr weg will, nach all dem, was sie da erlebt hat. Das ist doch ganz klar, dass sie nicht mehr weg will. Du willst da auch nicht mehr von Jesus Christus weg. Jesus Christus, der dich damals so genommen hat, wie du warst, als du zum lebendigen Glauben gekommen bist, der nicht gefragt hat, ja, wie ist deine Vorgeschichte, du kannst kommen, du kannst nicht kommen. Nein, du konntest so zu ihm kommen, mit all deiner Schuld, mit all deinen Verfehlungen, mit all deinen Sünden, die du hattest, konntest du so zu dem Herrn kommen und alles ablegen. Von diesem Herrn willst du doch nicht mehr weg. Nicht der ein Vorwissen über dich hat, der deine Geschichte genau kennt, der dich, nachdem du zum Glauben gekommen bist, sozusagen ja in seine Welt hineingenommen hat und der sich jetzt um dich kümmert, der dich jetzt versorgt, jeden Tag neu. Von diesem Herrn willst du doch nicht mehr weg. Oder warst du schon mal in der Gefahr, von dem Herrn Jesus Christus wegzugehen? Dann bitte nie wieder weg von ihm. Nie wieder. Ja, die Naomi, die in Bethlehem, die wieder zurück ist in Bethlehem, und die Ruth, die erstmals in Bethlehem ist, wir haben jetzt gerade gehört, was sie alles erfahren, was sie alles erlebt haben. Und jetzt haben wir ja noch eine dritte Person, die hier zum ersten Mal auftaucht, nämlich der Boas. Was erfahren wir alles über den Boas? Zunächst mal wird er ja Schritt für Schritt hier eingeführt. Wir hören, dass er ein sehr angesehener, ein sehr wohlhabender Mann war. Wir hören weiter, dass er ein Verwandter des inzwischen verstorbenen Mannes, der Naomi, vom Geschlecht Elimelechs ist. Dann wissen wir, was sein Name bedeutet, Stärke, Kraft, was sich allerdings nicht nur auf seine Physis bezieht, sondern die Stärke, die Kraft, die ihn bestimmte, das war die Stärke seines Charakters, ja, das war die Stärke seiner ganzen Persönlichkeit. Und an diesem Boas, der hier jetzt im zweiten Kapitel zum ersten Mal auftritt, ja, da zeichnet sich schon etwas Typologisches ab. Dass nämlich hinter diesem Boas, dem Erlöser, wie er später auch genannt wird, der Löser, Erlöser, dass da ein ganz anderer Löser, ein ganz anderer Erlöser auftritt, für den der Boas steht, den er abbildet, den er erkennen lässt, nämlich Jesus Christus, der auch mächtig und stark im Kampf, im Streit ist, der sich auch um seine Untertanen kümmert, der sie reichlich segnet, so wie sich Boas gegenüber dieser heidnischen Frau, dieser Moabiterin Ruth verhalten hat. Und wir wollen uns jetzt einmal fragen, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn solch ein Mensch wie Boas unterwegs ist? Das Erste, was hier auffällt, ist ja schon allein sein Auftreten. Nicht das Auftreten mit diesen Worten hier, wie er seine Leute begrüßt, der Herr sei mit euch. Und das war sicherlich keine leere Formel. Und die Knechte und Mägde haben dann entsprechend geantwortet, der Herr segne dich. Und das heißt doch zunächst mal, dass die Leute, die mit dem Boas zusammenarbeiten, die mit dem Boas zusammenleben, dass sie gesegnete Leute sind, dass es ihnen auch gut geht. Und es ist ja heute irgendwie kaum vorstellbar, dass ein Arbeitgeber seine Untergebenen mit solchen Worten begrüßt. Nicht der Herr sei mit euch. Wenn ein solcher Mensch wie Boas unterwegs ist, ja, dann ist auch immer ein Stück Ernte dran. Und Ernte meint jetzt nicht nur Reichtum, sondern dass auch ein Stück des Reiches Gottes sichtbar wird. Und wir wissen ja vom Neuen Testament her, dass bei dem neutestamentlichen Boas, also bei Jesus Christus, seine Gleichnisse, wenn er vom Reiche Gottes sprach, oft Erntegleichnisse sind. Liebe Geschwister, wenn solch ein Mensch wie Boas unterwegs ist, dann interessieren ihn auch die Biografien der Menschen. Dann interessieren ihn auch die Geschichten, die der lebendige Gott mit den Menschen macht. Und so hat er auch gewisse Vorkenntnisse, so hat er auch ein gewisses Wissen über diese Ruth. Und er hat das gut geheißen, was sie getan hat. Und wir haben ja vor wenigen Minuten über das Zeugnis der Ruth gesprochen. Und wenn ein solcher Mensch wie Boas unterwegs ist, dann kümmert er sich auch um diese Menschen. Dann kümmert er sich auch um diese Menschen, so wie er es der Ruth gegenüber getan hat. Und wir müssen uns das auch mal vergegenwärtigen. Der hat da ein Gespräch geführt mit dieser Ruth von Angesicht zu Angesicht, mit einer ausländischen Frau, mit einer heidnischen Frau, ein Großgrundbesitzer, der sich sozusagen um die dritte Reihe kümmert. Das war nicht selbstverständlich. Der hätte auch seinen Vorarbeiter schicken können. Der hätte sie sogar vom Acker scheuchen können. Also es war überhaupt nicht selbstverständlich. Aber diese Ruth erlebt genau das, was ein Mensch erlebt, wenn er Jesus Christus begegnet. Und wenn ein solcher Mensch wie Boas unterwegs ist, tja, dann ist er auch um das Wohl der Menschen besorgt. Und dass ihm das Wohl der Ruth am Herzen liegt, das sieht man daran, dass er sein ganzes Personal, das aus verschiedenen Motiven sehr unangenehm sein konnte, sein kann, ganz, ganz genau kennt. Da sind die Knechte, die sie fertig machen können, sie, die Ruth, die sie fertig machen können oder meinen, sie sei freiwillig und sie dementsprechend behandeln. Da sind die Mägde, die sie mobben können. Und deshalb verwarnt er sie öffentlich. Verwarnt er sie öffentlich nach dem Motto, wenn jemand sich in irgendeiner Weise dieser Frau gegenüber falsch verhält, riskiert er seinen Job. So sagt er es ihnen. Er stellt sich also ganz klar auf die Seite der Ruth. Und die Ruth merkt, dass sie ernst genommen wird, dass ihre Bitte erfüllt wird, dass sie versorgt wird. Und dann geht es ja noch so weit, dass sie mit in diese Tischgemeinschaft der Arbeitnehmer hineingenommen wird und dass sie letztendlich noch so viel mit nach Hause nehmen kann, um auch noch ihre Schwiegermutter mit zu versorgen. Wenn solch ein Mensch wie Boas unterwegs ist, dann erfüllt er auch gerne den Willen Gottes. Nicht, weil er Angst hat vor diesem Gott oder weil der lebendige Gott ihn dazu zwingt oder weil er dummerweise an dieses mosaische Gesetz, an dieses Armenrecht, an diese soziale Verantwortung gebunden ist, sondern weil sein Herz beim lebendigen Gott angekommen ist und das seines Lebenserfüllung ist, nämlich den Willen Gottes wirklich zu tun. Also wenn ein solcher Mensch unterwegs ist, dann erfüllt er auch gerne den Willen Gottes. Und so hat er es getan. So hat er seine soziale Verantwortung wahrgenommen. Und diesen Willen Gottes zu tun, kannst du ja ganz unterschiedlich machen. Du kannst es machen, naja, hat der Herr so gesagt, muss ich es halt tun. Aber du kannst es natürlich auch so machen, wie der Boas es getan hat, weil dein Herz nämlich beim lebendigen Gott angekommen ist. Und ein letztes, wenn ein solcher Mensch wie Boas unterwegs ist, ja, dann ist er auch großzügig. Dann ist er auch großzügig. Eigentlich hat er ja mehr getan, als seine soziale Verantwortung zu übernehmen. Was hat er nämlich mehr gemacht? Er hat es nämlich der Ruth erlaubt, dass sie, wie wir vorhin gehört haben in dem Vers 7, dass sie zwischen den Garben also aufsammeln durfte, auflesen durfte. Und sehen wir darin nicht schon Jesus Christus? Jesus Christus, der für uns gestorben ist, als wir noch gottlos, als wir noch Sünder, als wir noch Feinde Gottes waren. Jesus Christus, der für uns gestorben ist, und das muss man jetzt natürlich sagen, das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu dem Boas. Bei dem Boas könnte man ja jetzt sagen, ja, der mochte ja die Ruth. Der mochte ja die Ruth. Der zeigte ja Interesse für sie. Und das war ihm schon einige tausend Euros zusätzlich wert. Aber Jesus Christus ist für uns gestorben, obwohl wir Menschen doch überhaupt keine Sympathieträger sind. Obwohl doch überhaupt nichts Liebliches, Freundliches an uns Menschen ist. Da ist er für uns gestorben. Da ist wirklich Jesus Christus für uns gestorben. Das ist auch schon wirklich ein wesentlicher Unterschied zu dem Boas. Aber das wollte Jesus Christus so. Das war sein Herz. Und deswegen hat er uns so einseitig geliebt. Einseitig geliebt. Und das ist natürlich etwas, was natürlich auch wir lernen sollen. Ja, so schwer uns das fällt. auch wir lernen sollen. Und wissen wir, wie weit sowas gehen kann? Zum Beispiel kann es so weit gehen, wie der Apostel Paulus es im 1. Korintherbrief schildert, und zwar im Kapitel 6. Da kommt ein Bruder, kein Feind, kein Islamist, da kommt ein Bruder, der dich übers Ohr gehauen hat. Wie reagierst du jetzt? Und der Apostel Paulus sagt, lass dich doch einfach übervorteilen und vergib ihm. Und wie oft haben wir manchmal immer noch den Geist Petrus in uns, dass wir uns sagen, ach Herr, wie oft muss ich denn jetzt meinen Bruder vergeben? Aber das sollen wir von Jesus Christus wirklich lernen. Ja, das waren diese drei Personen. Was haben sie erlebt? Nicht die Naomi, die wieder in Bethlehem ist, die Ruth, die erstmals in Bethlehem ist, und der Boas, der schon immer in Bethlehem ist bzw. war. Und ich hoffe, dass wir spüren, dass gerade dieses Kapitel 2 eine wunderbare, eine wunderschöne Geschichte ist. Eine wunderschöne Geschichte in der Hinsicht, dass sie uns wirklich Mut macht, auch weiterhin unserem Herrn Jesus Christus in aller Treue nachzufolgen. Nicht, da ist also die Naomi wieder zurück in Bethlehem. Sie erlebt die Gnade Gottes und lobt und preist den Barmherzigen. Da sehen wir die Ruth, die erstmals in Bethlehem ist, nie wieder weg will von Bethlehem, nie wieder weg will von Boas und die Zuflucht findet unter den Flügeln des Barmherzigen. Und dann sehen wir den Boas, der schon immer in Jerusalem, immer schon in Bethlehem ist, beziehungsweise war. Nicht ein Mann, ja, der den Willen Gottes, der den Willen des Barmherzigen gerne tut, ein Mann, der über alle Maßen gesegnet ist, ein Mann, von dem auch Segen auf die übergeht, die mit ihm zusammenarbeiten, die mit ihm zusammenleben. Nehmen wir das bitte mit nach Hause, auch für dieses neue Jahr, nicht an dieser Geschichte aus Ruth 2, wirklich unserem Herrn Jesus Christus auch weiterhin in aller Treue nachzufolgen, uns in seinen Dienst zu stellen und diesem Barmherzigen wirklich zu dienen und seinen Willen auch zu erfüllen. Amen.